Die Hamburger Hafen City. Außer an die nahe Elbphilharmonie, in die aktuell die ganze Republik will, ganz egal, was da gerade gespielt wird, denken beim Stichwort Hamburger Hafen City alle Menschen an teure, glasgespiegelte Hochhäuser, an Yachthäfen und an Geld. Aber in der Hafen City, dem jüngsten Viertel Hamburgs, gibt es auch das ökumenische Forum Hafen City. Die Pastorin Corinna Schmidt hat die geistliche Leitung dieses Forums und ich freue mich sehr, dass Corinna Schmidt heute Zeit für uns hat. Herzlich willkommen, Corinna Schmidt, in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpten. Corinna Schmidt, wir wollten auf der Dachterrasse sitzen. Wir haben die Sendung jetzt gerade nochmal neu angefangen, weil wir waren da oben und man konnte die Elbphilharmonie sehen und Kräne und die Möwen hätten im Hintergrund gekreischt, aber es war viel zu viel Wind. Heute scheint die Sonne. Ist dann immer so viel Wind?
Der Wind bläst die Wolken weg und das hängt zusammen. Und besonders hier in der Hafen City ist der Wind deutlich spürbar. Das ist immer so.
Da oben, bleiben wir ganz kurz bei der Dachterrasse, da oben habe ich ein ganz kleines, wirklich mini kleines Laufrad gesehen und noch anderes Spielzeug. Da müssen Kinder sein. Das ist groß, da stehen Stühle und Tische.
Die Dachterrasse ist das Sommerwohnzimmer der ökumenischen Hausgemeinschaft. Und in dieser ökumenischen Hausgemeinschaft wohnen auch 15 Kinder.
15 Kinder. Das ist ja cool, mitten in der Hafen City. Also, erklären wir ein bisschen, wo wir hier sind. Wir sind jetzt umgezogen in die Kapelle, denn das Ökumenische Forum Hafen City hat eine eigene Hauskapelle. Die ist, das ist ein runder Raum, fast ganz rund. Und hier sind rundherum Ziegelsteine, rote Ziegelsteine, so ein bisschen auf Lücke gesetzt. Das wirkt so ein bisschen wie, als wenn ich in ganz geborgen, es gibt gelbes Licht, in so einem Schoß geborgen wäre.
Die Kapelle ist tatsächlich ein wichtiger Anlaufpunkt hier in dieser neuen Hafen-City, weil es der einzige christliche Ort geistlichen Lebens ist. Und es kommen hier Menschen vorbei, die einfach nach ihrer Joggingrunde kurz innehalten. Aber es gibt auch regelmäßige Gebetszeiten. Und der rote Backstein erinnert an die naheliegende Speicherstadt. Und zugleich hat es was Modernes, dieser Ort, weil er so ganz und gar nicht nach klassischer Kirche aussieht.
Zu den roten Backsteinen, wir kommen gleich, wir erklären gleich mal systematisch, wo wir hier eigentlich sind. Aber diese roten Backsteine gibt es auch draußen am Gebäude und das ist hier wirklich die Hafen City und es gibt diese Hochhäuser mit den glasverspiegelten Büroräumen und so. Aber hier draußen an der Fassade ist roter Backstein und der ist ein bisschen gewellt. Und wenn man dann genau hinguckt, also draußen, die Fassade hat so sanfte Wellen. Und wenn man genau hinguckt, gibt es in einem dunkleren Rot ein großes Kreuz. Das ist auf den zweiten Blick erst erkenntlich, aber es ist sehr schön, finde ich.
Genau, und auch auf den zweiten Blick erkennbar ist erst die Glocke, die oben über dem Kreuz thront. Und das ist auch bewusst so, dass es erstmal ein Ort ist, wo wir Nachbarn unter Nachbarn sind, Nachbarinnen unter Nachbarinnen. Und im zweiten Blick sehen wir erst, aha, das ist hier ein Ort kirchlichen Lebens.
Das ist ein Ort kirchlichen Lebens. Kommen wir zu dem, ein bisschen systematischer zu erklären, was es mit diesem ökumenischen Forum Hafen City auf sich hat. Wir wissen schon jetzt, es gibt eine Hausgemeinschaft, hier leben 15 Kinder, es gibt eine Kapelle, man kann von außen auf den zweiten Blick sehen, dass es hier christliches Leben gibt. Auf ihrer Homepage steht 21 Freunde, ein Haus. Das ökumenische Forum Hafen City wird von 21 christlichen Kirchen getragen. 21, Chapeau, das muss man erst mal hinbekommen.
Das war, glaube ich, gar nicht so schwierig, denn es gibt 35, die hier zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen gehören. Und es gab ja hier vorher kein kirchliches Leben. Insofern gibt es hier keine besetzten kirchlichen Räume. Aber doch eine Herausforderung, weil alle sich miteinander entschieden haben, an diesem Ort, in diesem neuen Stadtteil miteinander einen Ort zu haben und ein Zeugnis zu geben für die Gegenwart Gottes in diesem Multi funktionalen und zugleich sehr, sehr von Geld geprägten Stadtteil dieses Zeichen der Gegenwart Gottes zu setzen.
Das heißt, gucken wir ein bisschen in die Geschichte. Das ist ja ein ganz junges Viertel. Also Hamburg hat das ja in seinen alten Hafen einfach reingebaut. Und dann war die Frage, was passiert mit diesem Viertel? Und Ihre Arbeitsgemeinschaft, ist Sie gefragt worden? Haben Sie das selber gesagt?
Es gibt an jedem Ort fast in Deutschland eine Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Und die haben aus ihrer Mitte heraus diese Idee gleich nach vorne gebracht und gesagt, wenn hier ein neues Stadtteilkonzept ist, wenn hier das europaweit größte Stadtentwicklungsprojekt stattfindet, dann sollte Kirche hier präsent sein und dann wollen wir das miteinander tun. Und sie haben das also von sich aus in die Hand genommen, haben aber auch in der HafenCity GmbH, die dieses Bauprojekt leitet, offene Türen eingerannt, weil wir hier natürlich auch Raum bieten, noch mit einem Café, mit Seminarräumen, dass Menschen hier festmachen können, dass sie hier ins Café zum Mittagstisch kommen, dass sie hier tagen können. Und solche Orte braucht es in einem neuen Stadtteil, nebst Kapelle, auch einfach, um einladend zu sein.
Wenn wir jetzt mal das Haus von unten nach oben anschauen, ganz oben ist die Dachterrasse, das haben wir schon gesagt, hier unten im Erdgeschoss ist die Kapelle. Und daneben, Sie haben das gerade schon gesagt, gibt es ein Café und Seminarräume. Es ist ein schönes Café. Und Sie haben regionale und Bio-Küche. Wer kommt hier hin? Wird es gut angenommen?
Das Hauptgeschäft läuft mittags. Da kommen die Menschen, die hier arbeiten im Stadtteil. Zurzeit arbeiten hier 10.000 Menschen und es wohnen hier erst 2.500. Also ist das Hauptklientel, sind die Berufstätigen. Dann aber natürlich auch die Nachbarn und Nachbarinnen, die besuchen das Café auch, um hier zu networken, sich zu begegnen. Und jeden Samstag beherbergt es noch ein sogenanntes Café für und mit Geflüchteten, weil wir hier auch eine Unterkunft haben, eine Folgeunterkunft, wo 700 Menschen in der HafenCity wohnen. Und für die sind wir der erste Ort des Lebens, die wohnen im Moment zwischen Baukränen und Baustellen und da ist es auch schön, ein einladendes Café zu haben, um sie zu empfangen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Und die Seminarräume, werden die angenommen?
Oh ja, letztes Jahr hatten wir 400 Veranstaltungen und das sind sowohl Menschen aus kirchlichem Kontext, die diese Räume mieten, aber das kann auch Greenpeace von nebenan sein, die haben hier ihre Bundeszentrale und wir nutzen sie natürlich auch selber für unsere Veranstaltung.
Wenn wir jetzt mit dem Aufzug ein bisschen hochfahren, habe ich eben im zweiten Stock geklingelt und da haben Sie Ihr Büro. Was findet im zweiten Stock statt?
Im zweiten Stock ist das Büro des Ökumenischen Forums, aber es gibt auch noch Räume der Evangelisch-Lutherischen Nordkirche, die Flüchtlingsbeauftragte sitzt da, es sitzt da auch die Ökumenebeauftragte der Nordkirche, die gleichzeitig Geschäftsführerin der ACK ist und wir müssen eigentlich noch mal ein Stockwerk zurückgehen, da sitzt nämlich die Evangelisch-Lutherische Bischöfin, das ist ihr Hauptsitz hier. Wir sind also sowohl von den Büros her, als auch vom Wohnen ein ökumenisches Haus.
Und wenn man dann darüber geht, dann fangen die Wohnungen an, die Hausgemeinschaft, die ja auch schon Thema war, sie sind knapp 50 Personen. Ich stelle mir vor, dass es total begehrt ist, hier zu wohnen, weil ich vermute, dass man das im Unterschied zum Rest möglicherweise sogar bezahlen kann, hier zu wohnen und dass es sehr begehrt ist, oder?
Ja, zumal es tatsächlich, wie Sie vermuten, ein Drittel geförderter Wohnungen auch gibt und so mit einer Mischfinanzierung hier möglich war. Und das ist sowieso meine Erfahrung hier an diesem Ort, dass das am meisten gefragt wird oder das, was Menschen bewegt, wie lebe ich miteinander und wie kann ich nochmal gemeinschaftlich leben und dann noch, wie kriege ich das hin in meinen Alltag? Wir alle haben unsere Alltage, die wir hier wohnen. Wir arbeiten nicht alle im Haus. Wie schaffe ich das da hinein, ein Stück geistliches Leben zu pflanzen? Und deshalb haben wir immer wieder viele Anfragen auch. Und es ist aber auch Wechsel. Manchmal verändern sich Menschen, besonders Jüngere, weil die eine andere Herausforderung annehmen. Und dann gibt es immer wieder die Möglichkeit, zuzuziehen. Und wir haben auch unter dem Dach noch eine Wohngemeinschaft, besonders für junge Menschen aus aller Welt. Und das macht diesen Ort zu einem konfessionell übergreifenden, verschiedene Generationen, verschiedene Lebensformen und noch verschiedene Kulturen. Das ist ganz schön bunt und lebendig.
Sie haben von dieser bunten, lebendigen Gemeinschaft die geistliche Leitung. Und Sie haben gerade gesagt, wie schaffe ich es, ein Stück geistliche Kultur oder geistliches Leben hier reinzupflanzen? Wie schaffen Sie das denn?
Also zum einen schaffen das die Menschen und nicht ich, weil die bringen ja alle ihre Glaubensgeschichten mit und die meisten sind in einer Kirche beheimatet. Und ich bin nicht ihre geistliche Leitung, sondern ich versuche, uns in Dialog zu bringen. Und das tun wir, indem wir Tagzeitgebete anbieten hier, nicht nur für uns, sondern auch für Menschen, die hier als Touristen vorbeikommen, für Menschen, die im Stadtteil arbeiten, aber eben auch für uns als Gemeinschaft. Und wir haben auch so Ankerpunkte im Kirchenjahr, wo wir miteinander Gottesdienst feiern. Und so gestalten wir hier ein Stück unser geistliches Leben miteinander.
Sie selber sind mennonitische Pastoren. Bevor wir klären, wer und was die Mennoniten sind, die Frage, warum hat sie denn diese Stelle hier in der Hafen City angezogen?
21 Kirchen. Ich bin durch und durch Ökumenikerin. Wenn man aus einer kleinen Kirche kommt, dann lernt man ganz früh, wie wichtig das ist, einfach die Dinge, die wirklich wichtig sind, miteinander anzugehen. Und in der heutigen Zeit, wo auch sehr viele die Sinnhaftigkeit von Kirche und Glauben hinterfragen, tun wir gut daran, miteinander nochmal die Schätze des Glaubens zu heben und auch miteinander herauszubekommen, wie geben wir diesen Schatz weiter? Wie kommunizieren wir das in einer Zeit, wo Menschen auch ferner sind im Glauben, dass das eine Qualität hat, in Christus verwurzelt zu sein? Und wie kann das besser gelingen, als nochmal zu schauen, was bringt denn da jeder und jede Kirche für Begabung, Kompetenzen, Kreativität, Besonderheiten mit sich, um das zu beflügeln? Und deswegen, als ich das erste Mal davon hörte, da war ich Gemeindepastorin, dachte ich, wow, das gibt's nirgendwo in Europa noch einmal, das soll mein nächster Arbeitsplatz werden.
Ah, das hat ja geklappt, dieser Wunsch. Manchmal gehen ja Wünsche in Erfüllung. Und es ist Ihr nächster Arbeitsplatz geworden. Und wie ist es?
Es ist wunderbar, weil die Vielfalt hier so groß ist. Es gibt einmal Mitgliedskirchen, die sich hier einbringen und dann kann man mal in einer Woche der Orthodoxie hineinschnuppern. Wie machen das Orthodoxe? Dann haben wir wieder eine Ausstellungseröffnung, wo ein besonderer Künstler seine Bilder präsentiert. Dann haben wir mal wieder eine Lesung, wo jemand aus Burundi kommt und erzählt von Versöhnungsarbeit dort. Und dann haben wir als nächstes eine Nacht der Kirchen, wo man auf ganz kurzer Zeit, in ganz kurzer Zeit ergründen kann, was Kirchen ausmacht und von einer weihrauchgeschwängerten Kurzmesse zu einem gebundenen Vortrag über Methodismus erleben kann, wie Glauben funktioniert. Und diese Vielfalt und diese Fülle, die Fülle des Lebens, die hier pulsiert, das macht es hier wunderbar an diesem Ort. Wenn jetzt noch sozusagen der Stadtteil weiter wächst und auch noch mehr Menschen vom Umfeld hier hineinschnuppern, dann wird es, glaube ich, noch bunter und spannender.
Die Kunst ist ja immer, wenn man etwas Gemeinsames hat, das ist in diesem Fall das Christentum, und ganz unterschiedliche Traditionen, die gewachsen sind, also das Verbindende so zu leben, dass es einen wirklich auch verbindet, und weil die Unterschiede sind ja da und das ist auch manchmal ganz schwierig mit den Unterschieden. Wie machen Sie das hier? Also wie leben Sie diese verschiedenen Traditionen so, dass das Verbindende gewinnt?
Da gehört zweierlei dazu. Zum einen, dass das, was jeden und jede ausmacht, auch stehen bleiben kann. Dafür muss ich konfliktfähig sein. Dafür muss ich Wertschätzung haben und dafür muss ich auch mal mitgehen in bestimmten Formen, die nicht meine sind. Und dann immer wieder verbindet sich etwas untereinander zwischen den Christen und Christinnen, da wo wir miteinander gucken, was wir gemeinsam bewegen wollen. Also Themen suchen, auf die wir einen ähnlichen Blick haben und die diskutieren, ergründen und auch in die Tat kommen danach. Ich sage Ihnen gerne zwei Beispiele.
Bleiben wir erst, sind meine zwei Sachen, zwei Punkte, die Sie gesagt haben. Ich glaube, beides ist gleich wichtig. Das erste war, dass Sie gesagt haben, man muss das dann auch mit mal stehen lassen können, aber mitgehen. Was meinen Sie damit genau? Wir kommen gleich zu den gemeinsamen Themen. Also meinen Sie, dass Sie einfach jeder seinen Gottesdienst auf seine Art feiert und Sie daran teilnehmen oder was meinen Sie?
Genau, zum Beispiel kann ich hier an einem Abend in einer altkirchlichen Lichtvesper sitzen, die von der altkatholischen Kirche gestaltet wird und ich als mennonitische Freikirchlerin, die wenig Berührungspunkte mit Liturgie hat, hat erst erstmal Gefühle von Befremdung. So, ich erzähle von mir und dann wachse ich hinein in diese Liturgie und irgendwann kann ich sie auswendig und auf einmal entdecke ich, wie sie leuchtet, diese Liturgie. Hätte ich mich aber nicht vorher darauf eingelassen, hätte ich das nie erlebt. Also es geht nicht darum, diese Unterschiede nicht zu präsentieren oder nicht zu feiern, sondern gerade in sie hineinzugehen und Teil von ihnen zu werden. Und dafür muss ich manchmal eine bestimmte Schwelle erst einmal überschreiten. Und das ist ein Teil, diese Schätze des Glaubens zu teilen, ohne dass ich am Ende sage, das ist meine Form und ich muss jetzt unbedingt selber das praktizieren.
So, das ist das, wie Sie sagen, man muss es stehen lassen können und mitmachen können und dann braucht es gemeinsame Themen und ich sage jetzt mal gemeinsame Aufgaben wahrscheinlich, die aus den Themen dann erwachsen.
Genau. Also zum Beispiel gibt es ein Format hier, das nennt sich 2 aus 21. Das heißt, zwei Mitgliedskirchen tun sich zusammen und bereiten einen Gottesdienst miteinander vor und überlegen aber auch, welches Thema ist es, was Ihnen beiden gemeinsam im Moment oben aufliegt. Und zu diesem Thema und dem Gottesdienst laden Sie dann die anderen ein. Jetzt werden wir im Juni wieder einen solchen Abend haben und da wird das Thema sein, wie bin ich als Christ oder Christin erkennbar. Es geht also darum, wird denn mein Anliegen überhaupt deutlich und wie wird es deutlich und bin ich sprachfähig, das auszudrücken? Also nochmal das Thema im weitesten Sinne Mission auf einer Ebene gedacht, die erstmal bei mir anfängt. Wie bin ich erkennbar, wenn ich sage, ich bin Christin oder Christ?
Missionare waren ja oft Pioniere und wenn ich Ihnen zuhöre, dann denke ich, wow, das ist Pionierarbeit, was Sie hier machen. Ganz viele Menschen in der Gesellschaft interessieren sich vielleicht für das Christliche, aber von außen kann man überhaupt nicht verstehen, worüber denn die Christen miteinander oft streiten und worum sie streiten. Und Sie, indem Sie das Gemeinsame so betonen, ja, habe ich das Gefühl, Sie machen Pionierarbeit. Sie suchen miteinander einen Weg und indem Sie das tun, zeigen Sie auch, dass es einen Weg gibt.
Absolut, das ist Pionierarbeit hier. Und immer wenn Menschen nochmal an diesem Ort auch hadern, das gibt es ja, weil wir, weil alle, die aus Kirchen kommen, ja auch ihr Wirkungsfeld vor Ort haben und dann ist manchmal auch die Beteiligung vielleicht noch nicht so, wie wir uns das wünschen, denen sage ich dann immer, liebe Geschwister, es ist ein ganz junges Projekt und wir machen Pionierarbeit. Manchmal habe ich das Empfinden, wir sind unserer Zeit sogar voraus. Ich bin mal gespannt, wie man in zehn Jahren auf dieses Projekt schaut, weil das wirklich im doppelten Sinne Pionierarbeit ist. Einmal für uns als Kirchen untereinander, weil auf Gremienebene darüber zu verhandeln, ist nochmal was anderes, als es zu leben und ins Tun zu kommen. Und auch Pionierarbeit in Bezug auf Menschen, die hier kirchenfremd herkommen. Das ist eine Chance, weil es hier sozusagen einfach nicht erkennbar ist als Kirche, also was Offeneres hat. Und dann aber im zweiten Schritt auch erstmal so empfangen zu sein, dass ich diesen Menschen nicht vermittle, dir fehlt doch was. Und du hast nur noch nicht erkannt, dass du zu Christus gehörst, sondern wirklich sie so zu empfangen und in Dialog zu treten mit einer absoluten Wertschätzung und Offenheit.
21 Freunde, ein Haus, das ist das Motto dieses ökumenischen Forum Hafencities. Und zu den 21 Freunden, einer von denen sind die Mennoniten. Jetzt habe ich mal Wikipedia, das Internetlexikon, gefragt und wenn ich dem glauben darf, dann sind die Mennoniten traditionell den Friedenskirchen zuzuordnen, was wiederum mit der Geschichte der Mennoniten zu tun hat. Die sind nämlich verfolgt worden.
Genau, also die Mennoniten entstammen des 16. Jahrhunderts und der Täuferbewegung. Und ich glaube, wer verfolgt worden ist einmal oder vertrieben wurde, kann entweder nur, das wäre das Schlechte, vergrämen und daraus erwächst eine Fremdenfeindlichkeit oder zu sagen, eigentlich suche ich den Frieden mit den Menschen, mit denen ich an einem Ort lebe. Und so sind die Mennoniten eine Friedenskirche. Als es noch in Deutschland den Wehrdienst gab, haben die meisten ihn verweigert als Zeichen dieser Friedfertigkeit. Und aktuell sind die Mennoniten an vielen Orten beteiligt an Konfliktlösungsprozessen und der Suche danach, wie geht es anders, Frieden zu machen, als mit Waffen oder mit Gewalt oder mit Rache oder mit Krieg.
Und wenn wir in Ihre Geschichte schauen, Sie sind das Kind zweier Geflüchteter, die sich dann in Deutschland kennengelernt haben und die mennonitische Gemeinschaft ist durch Ihren Vater in Ihr Leben gekommen.
Genau, der ist mit seiner Mutter aus Danzig auf die Flucht gegangen und der bringt diese Tradition mit. Ich bin also in diese Tradition ein Stück hineingeboren. Das macht es natürlich einfacher, darin sich zurechtzufinden und es auch als das eigene selbstverständlich anzunehmen. Aber im Studium dann gab es ja dann nochmal ein bewusstes Reflektieren darüber, ob ich in dieser Kirche sein will und auch in meiner Erwachsenentaufe.
Ja, also die Mennoniten, das machen wir das ein bisschen der Reihe nach. Die Mennoniten sind eine ganz starke Laientradition. Nicht alle Gemeinden haben Pastoren, es gibt wenig Bischöfe, wenn ich das alles richtig weiß. Und das hat gemacht, dass sie von Anfang an, bleiben wir ein bisschen noch, bevor wir später zum Studium kommen, bei ihren Anfängen, dass sie von Anfang an Laien, die Predigen erlebt haben und auch Frauen und ihre Mutter zum Beispiel.
Das ist wichtig für meine erste Entscheidung auch gewesen, wie ich dann weitergehe mit der Theologie, dass das was ganz Natürliches war. Ich weiß aus anderen Traditionen, wo keine Frauen da vorne stehen, dass es viel mehr nochmal Ermunterung braucht, das als selbstverständlich zu nehmen. Ja, ich kann auch als Frau diesen Weg gehen, Pastorin zu werden, ein geistliches Amt zu übernehmen. Das war für mich überhaupt gar keine Frage, weil Frauen ja wie selbstverständlich in meiner Kirche, zumindest in meiner Gemeinde, müsste ich korrekterweise sagen, auch da sind die Mennoniten unterschiedlich, aber vorne gestanden haben und zelebriert, agiert, gepredigt haben.
Das heißt aber, Sie haben gesagt, Ihr Vater hat das mitgebracht, Ihre Eltern sind beide, haben beide Biografien, Fluchtbiografien, und haben sich hier in Deutschland kennengelernt. Wenn Ihre Mutter gepredigt hat, ist das etwas gewesen, was Ihre Eltern verbunden hat und Ihre Mutter hat sich da eingefunden.
Genau, meine Mutter war ursprünglich evangelisch-lutherisch und ist irgendwann dann zu den Mennoniten übergetreten, weil sie sich da sehr beheimatet gefühlt hat, weil das Typische, glaube ich, ist, dass es auch eine Familienkirche ist und sehr familiär zugeht eben und sehr einladend ist und sie eben auch dann die Inhalte des Friedenszeugnisses überzeugt haben.
Was war das für eine Kindheit? Mennoniten, da klingt bei mir immer so ein bisschen sowas von Amish durch und irgendwie, dann sehe ich dann irgendwie Wagen auf Feldern und Männer mit Bärten und Hüten und Frauen mit Kleidern, die ganz viele Tomaten einkochen und so, alles was man an Klischee im Kopf hat. Wie war Ihre Kindheit?
Die Bilder, die Sie jetzt entfaltet haben, da müssten wir natürlich jetzt nach USA oder nach Kanada reisen. Das habe ich später erst getan. Aber die Kindheit war schon davon geprägt, dass man erstmal an 20 läutenden Kirchen vorbeifuhr, bevor man zu der eigenen kam. Und sie war davon geprägt, dass man als Kind durchaus ein starkes Selbstbewusstsein haben musste, um dazu zu stehen, dass man nicht getauft war, weil das war natürlich irgendwann in der Schule zum Beispiel Diskussion und dann zu sagen, nein, ich gehöre zu den Mennoniten, ich bin noch nicht getauft, bei uns ist das anders. Also mir ging es so, dass ich den Reiz des Besonderen immer schön und fand und genossen habe. Ich weiß aber auch von allen anderen mennonitischen Kindern aus meinem Kindergottesdienst und später aus der Jugendstunde, dass die das eher schwierig fanden, wenn man dann sowas exponiert anderes war. Aber meine Kindheit war da sehr geprägt durch den Sonntagsgottesdienst und sehr stark im Glauben verankert. Und zugleich war das immer etwas, was mich neugierig gemacht hat, fasziniert hat. Und das Besondere fand ich positiv.
Sie waren nicht getauft, aber die Mennoniten sagen, irgendwann musst du dich entscheiden, möchtest du dich taufen lassen? Und es muss eine eigene Entscheidung sein. Sie waren 16, als sie sich haben taufen lassen. Und dann war es natürlich eine eigene Entscheidung. Warum wollten sie das dann?
In dem Alter war mir, glaube ich, das Wichtigste zunächst einmal, jetzt wirklich zu dieser Gemeinde dazuzugehören, weil bei uns wird damit auch die Gemeinde zu der Eintritt festgemacht. Davor war man nicht Teil, offizielles Mitglied dieser Gemeinschaft. Das war das eine. Und das andere war, dass ich schon in der Zeit über Jugendtage ganz viel Vernetzung in Deutschland und nach Frankreich hatte und das Empfinden hatte, da gibt es so viel noch zu entdecken, wenn ich über meine Gemeinde hinausgehe. Und dafür muss ich auch unbedingt Teil dieser Gemeinschaft werden. Natürlich gehörte damals auch ein Bekenntnis zu dem dreieinigen Gott dazu, aber das ist was, was ich auch, wenn ich das nochmal den Zettel hervorgekramt, das steht da drauf, aber in der Erinnerung ist doch eher das wichtig, wie gemeinschaftsstiftend diese Kirche ist. Und das Christusbekenntnis kommt dann.
Wie hat es sich denn angefühlt, als Sie dann getauft waren? Wie groß sein, wie erwachsen sein, wie dazugehören?
Wow, das war ein tolles Gefühl, mit einem Fest verbunden. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Und ja, es war einfach nochmal so ein Empfinden, jetzt geht es los und ich habe eine zweite Familie dazu gekriegt.
Ich fand das interessant, dass Sie eben gesagt haben, wir sind an 20 Kirchen vorbei und die 21. war es dann, weil jedes Jahr auch 21 Freunde ein Haus ist. Das gab dann in ihrer Kindheit schon. Sie haben gerade schon gesagt, wenn man so eine kleine Gemeinschaft ist, die es gleichzeitig aber auf der ganzen Welt gibt, dann kennt man sich und von vornherein ist es eine, heute ist es so vertraut, aber damals war das noch nicht vertraut, von vornherein ist es eine globale Welt. Man denkt sofort anders, man denkt international, weil man sich kennt, weil man weiß, da sind die auch, in Amerika, in Kanada, in Afrika, überall gibt es Mennoniten und die sind so wie ich, nur anders. Nach dem Abitur haben Sie gleich das gesucht und sind dann nach Paris gegangen, in die große, große Stadt. Und dann, also ich möchte gerne auf zwei Dinge hinaus, einmal auf Paris und später auf Indien, die beide genau dieses Thema haben und für Sie so wichtig waren. Schauen wir sie der Reihe nach an. Schauen wir erst nach Paris. Das war ein Schlüsselerlebnis. Warum?
Paris war ein Schlüsselerlebnis, weil dort ich Gemeindeleben kennengelernt habe, was so dermaßen anders war als in Hamburg. In Hamburg ist es eine sehr verkopfte, analytische, theologisch denkende Gemeinde und die Pariser Gemeinde hatte eher so ein bisschen pfingstlerische Züge und das war erst eine Irritation und dann wieder eine Öffnung des Horizontes. So unterschiedlich können Menschen ihren Glauben leben. Das war das eine. Und das andere war, dass ich parallel dort einen Freiwilligendienst gemacht habe, in einem Zentrum gearbeitet habe, von Mennoniten getragen, mit Menschen, die Alltagseinschränkungen haben oder auch behindert sind. Und das war auch nochmal sehr prägend, weil zu der Zeit die französische Gesellschaft nicht sehr offen war gegenüber behinderten Menschen und dann nochmal zu erleben, dass das Hineingehen in die Gesellschaft mit diesen Menschen wirklich nur funktioniert, weil ich getragen bin durch diese christliche, mennonitische Gemeinschaft und da so einen Boden habe, wo ich dann auch meinen Mund aufmache, wenn jemand kritisch was sagt über einen behinderten Jungen, der im Supermarktregal einen Joghurt rausnimmt und das eklig findet, dass das so ein starker Rückhalt war, zu merken, ich kann mit Ausgegrenzten gut zusammen sein, wenn ich diesen Rückhalt habe in einer Gemeinschaft, die dafür steht, für Ausgegrenzte einzutreten und was Integratives hat.
Das heißt, Sie haben Zivilcourage gelernt?
Genau, absolut.
Und Sie konnten, also ich versuche es zu verstehen, Sie konnten es lernen, weil Sie wussten, das ist richtig, was wir machen. Die anderen machen das auch und das ist richtig, dass sich, also was haben Sie gemacht, wenn wir jetzt diese eine Szene angucken? Offensichtlich war es ein Jugendlicher mit einer Behinderung und irgendein Franzose oder irgendeine Französin fand es eklig, dass er einen Joghurt aus dem Regal nahm?
Genau, und dann einfach zu dieser Frau und dann natürlich noch nicht in meiner Sprache zu entgegnen. Jetzt beschreiben Sie das nochmal bitte. Was ist daran anders, als wenn Sie zu dem Joghurt greifen? Und dann hinterher sich darüber austauschen zu können in einer Gemeinschaft, die sagt, hast du toll reagiert und genau, so hätten wir auch immer geantwortet. Das musste man gar nicht sagen, weil es auch vielleicht was ist, wie Jesus reagiert hätte, sondern das schwank automatisch mit und das war der Rückhalt.
Und wie hat die Frau reagiert?
Gestottert. Die war total irritiert und hat eigentlich kein Wort mehr rausgebracht und hat sich dann abgewandt.
Das war Paris. Sie waren schon eine ganze Ecke älter, so Anfang 30. Als Sie in Indien waren für eine Konferenz, eine mennonitische Konferenz in Indien. Und auch das war ein Schlüsselerlebnis. Warum?
Das war meine erste Konferenz, wo wirklich die ganze mennonitische Welt zusammenkam. Und wir miteinander an verschiedenen Themen in Workshops gearbeitet haben. Und es begann schon damit, dass die europäische Welt dachte, die kriegen das Gebäude zum Tagen nicht hin. Das war in Kalkutta und es war ein Bambuskonstrukt, was die in 4 Tagen aufgebaut hatten. Also die Konferenz schien 4 Tage vorher noch nicht zu stehen und alle regten sich auf und waren in Aufruhr, schaffen die das? Und das ist so ein Beispiel dafür nochmal in einer anderen Kultur, in einer so fremden, wie zum Beispiel der indischen, wahrzunehmen, dass die anders auch Dinge angehen, Projekte starten und dass nicht nur meine Brille, wie ich als Europäerin glaube, wie was geht, die richtige ist. Und genauso war es dann nachher mit dem Essen, da hatten auch alle Bedenken, wie können 500 Leute versorgt werden und es war die Konferenz, die am reibungslosesten ablief, weil die Menschen in einer Reihe hintereinander einem erst den Reis, dann das Gemüse und zum Schluss das Scharfe aufgefüllt haben und es lief reibungslos ab. Und es haben sich Kontakte gebildet, die heute noch Bestand haben. Gerade letztes Jahr meine Schwester Rebecca Osirio aus Tansania getroffen, die sofort wieder mich eingeladen hat. Aber manches, glaube ich, muss ich auf die Rente verschieben. So viele mennonitische Einladungen, wie ich aus der Welt dann habe immer.
Ja, beim Schlangenstehen kann man hier munter plaudern und sich
und Kontakte knüpfen, ganz genau. Und zu diesen Konferenzen gehört auch immer neben der versammelten Konferenz eine reisende Konferenz. Das heißt, man lernt dann auch in dem Land Gemeinden und Menschen an ihren Orten und ihren Projekten kennen.
Sie haben evangelische Theologie studiert, also es gibt jetzt keine mennonitische Hochschule oder so, dass man das da könnte. Das heißt, Sie haben die, oder? Sie haben evangelische Theologie studiert.
Ja, ich habe evangelische Theologie studiert, aber es gibt schon auch die Möglichkeit, in Elkhart in den USA in einer mennonitischen Hochschule zu studieren. Das habe ich aber nicht. Oder in Amsterdam gibt es einen Zweig. Aber den gab es damals so stark noch nicht, als ich studiert habe. Das hat sich jetzt erst entwickelt.
Und dann, wie ging das dann weiter nach dem Studium? Sie sind Pastorin geworden und ich weiß nicht, wie das geht. Wie funktioniert das bei Ihnen?
Das ist typisch mennonitisch, dass das bei jedem und jeder anders funktioniert. Ja, weil es darauf ankommt, ich muss mir selber eine Gemeinde suchen und dann hängt es damit zusammen, was ich vor Ort vielleicht für Kontakte finde. Es gibt also auch Menschen, die machen ein Vikariat, also eine erste Ausbildung unter Anleitung. Ich selber habe das nicht, ich bin richtig reingeworfen worden. Ich hatte zwar einen Mentor an meiner Seite, aber bin gleich nach dem Studium allein verantwortlich in eine Gemeinde damals in Lübeck gegangen.
Also Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Also wie findet man, also einfach, weil sie sich alle kennen. Sie genau. schreiben dann irgendwie, was weiß ich, ich bin jetzt fertig mit dem Studium und suche eine Gemeinde?
Genau. Ich gehe dann auf jemanden zu, zum Beispiel der Vikar, den ich jetzt bekomme in Kooperation mit der Gemeinde und dem Forum, der ist einfach auf uns zugegangen und hat gesagt, ich möchte jetzt ins Vikariat, nehmt ihr mich?
Jede Gemeinschaft hat irgendwas, was besonders schön ist und jede Gemeinschaft hat irgendwas, was richtig schrecklich ist. Jede Familie hat das, jede Ehe, jeder Verein, jeder, alle haben das. Ich glaube, es geht nicht anders. Wie ist das bei Ihnen? Was ist besonders schön? Was ist besonders schrecklich?
Das genau Gleiche ist zugleich besonders schön und besonders schrecklich. Also dieses Familienkirche zu sein und sich zu kennen und einfach zu Hause zu fühlen, gepaart mit einer Internationalität und dann auch noch gemeinsam an einem Strang zu ziehen zu diesen Themen von Frieden und Gerechtigkeit, das ist das wahre Geschenk und wunderbar. Und dieses Familiäre ist zugleich das Schreckliche manchmal. Denn das kann Ihnen passieren, Frau Krumpen, wenn Sie in unsere Kirche jetzt kommen, dass man Sie als erstes fragt, wie ist Ihr Name? Und dann klingt der nicht mennonitisch. Dann kommt die zweite Frage, was ist Ihre Mutter denn für eine Geborene? Und dann kommt man auch nicht weiter. Und da stehe ich immer daneben und es kräuselt sich innerlich in mir alles, weil Sie kommen vielleicht, weil Sie was gehört haben über die Friedenskirche der Mennoniten, wollen Inhalte entdecken und man wird erstmal nach der Zugehörigkeit abgefragt. Also man hofft dann, dass sie Wiebe, Horsch, Klassen oder sonst wie heißen. Und das finde ich dermaßen ausgrenzend. Und da schäme ich mich manchmal für meine Schwestern und Brüder, dass sie nicht als erstes fragen, hallo, wo kommst du her? Wie geht es dir? Was suchst du hier?
In meinem Fall wäre mein Name auch meine, wo ich herkomme, weil Krumpen, die Familie Krumpen kommt aus der Eifel und verschrumpelte Kartoffeln heißen Schrumpele. Und wir waren Kartoffelbauern und die Kartoffelbauern sind die Schrumpel und daraus ist Krumpen geworden. Also, das Schreckliche und das Schöne ist, jetzt klappert hier der Stuhl, das Schreckliche und das Schöne ist, dass sich alle kennen. Und ich würde gerne, bevor wir das verlassen, Ihre mennonitische Kirche und zu Ihnen zurückkommen, noch auf diese Friedenskirche kommen. Sie haben das eben mal gestreift und gesagt, wir sind in Kriegsgebieten aktiv, wir machen so Friedensprojekte. Wie kann ich mir das vorstellen? Was genau machen Sie in Tansania? Ich weiß nicht, wo Sie anfangen wollen, aber das würde ich mir gerne noch vorstellen können.
Zum Beispiel ist unsere Partnerkirche der Vereinigung der deutschen Mennonitengemeinden in Simbabwe. Und da machen wir eine Arbeit immer wieder besuchend, wo wir Menschen, die an Schlüsselstellen in Gemeinde, und damit meine ich die kirchliche, aber auch die städtische Gemeinde, schulen in Konfliktarbeit, dass sie unterstützt werden, um mit ihren Konflikten umzugehen und Impulse zu bekommen, wie das gehen könnte. Das ist so ein Beispiel. Oder wir haben immer wieder jetzt in Lesbos, wo viele Geflüchtete stranden, zusammen mit einem Verein, die nennt sich Christian Peacemaker Team, dass wir einfach die Geflüchteten empfangen und begleiten und einfach da sind. Oder wir gehen in Israel mit einem Projekt, einem Olivenpflanzprojekt nach Israel und es geht darum, dann einfach mit Menschen gemeinsam dort ins Tun zu kommen und unsere Überzeugung ist, wenn wir uns kennenlernen und im Du zu Du wahrnehmen, auch er, auch sie ist einfach erstmal Mensch, dass sich dann in diesem Prozess auch Verfeindungen und Feindschaften abbauen und dass das eine Möglichkeit ist, über das Tun und das Begegnen einander näher zu kommen. Also haben wir einerseits Begegnungskonzepte und Aufträge, die wir wahrnehmen und andererseits Konfliktmanagement und Ausbildungsmöglichkeiten an verschiedenen Orten dieser Friedensarbeit dann auch Gesicht zu verleihen.
Sie selber haben auch eine Ausbildung. Sie sind auch Mediatorin, richtig?
Genau. Ich selber habe eine Ausbildung noch schon während meiner Berufstätigkeit zur Mediatorin gemacht. Und das ist auch etwas, was, auch wenn man es nicht immer eins zu eins benutzt, eine bestimmte Haltung verändert, wie ich Dinge auf mich beziehe, wie ich auf Menschen zugehe. Das kann man auch eben lernen.
Über Ihre aktuelle Aufgabe als Leiterin des Ökumenischen Forum Hafen Cities haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Hamburg ist, finde ich, eine besondere Stadt. Man hat hier irgendwie immer durch den Hafen und die Kräne und die Möwen irgendwie auch die Verbindung zur großen weiten Welt und die Schiffe, die hier tuten und so weiter. Und die Hafen City ist auch ein besonderer Ort, weil sie so neu ist, weil sie so rasant wächst und so weiter. Haben Sie, also wir haben darüber gesprochen, wie Sie sich hier intern organisieren. Haben Sie denn auch eine Vorstellung und vielleicht ist es nur eine Hoffnung, dass Sie auch eine Aufgabe für die Welt hier an diesem Ort in der Hafen City haben, über die Nachbarschaft vielleicht hinaus?
Alleine, dass wir jeden Tag hier in der Kapelle beten, ist ein Auftrag für die Welt. Das heißt nämlich, dass egal wie viele wir sind, wir tun hier etwas stellvertretend. Und das ist unabhängig davon, wie viele in dieser Gebetszeit sind. Und immer wieder, und das gefällt mir hier sehr gut, werden diese Anliegen konkret im Gebet ausgesprochen. Das ist nicht allgemein für die, die hungern, für die, sondern wir beten dann ganz konkret für Menschen in Simbabwe oder für eine Person, die gerade eine Operation hatte oder für Menschen in Burundi oder. Und das ist also ein Aspekt, dieses Verbundensein im Gebet, was den Blick weitet in die ganze Welt hinaus. Und das Zweite ist, dass Menschen immer öfter hierher kommen, die ähnliche Stadtteilentwicklungsprojekte angehen wollen. Bis jetzt zwar noch nicht weltweit, aber immerhin europaweit, um dann zu fragen, Frau Schmidt, was muss ich beachten, wenn ich das tue? Was ist bis jetzt besonders gelungen? Und welchen Fehler sollten wir auf keinen Fall wiederholen? Und das ist so ein Wunsch auch, dass dieses Projekt Anregungen weitergibt an Menschen an anderen Orten, nicht nur in Hamburg. Und das geschieht schon zum Teil.
Das ist diese, wieder bei der Pionierarbeit, die man dann eben dann, wenn sie gelingt, auch nachmachen kann. Ich habe das deswegen gefragt, weil in der Vorbereitung habe ich ein bisschen hin und her geklickt, wie man das so macht. Und da bin ich auf eine Ankündigung gestoßen. Alle wissen, dass es hier den G20-Gipfel gab. Und alle wussten vorher nicht so richtig, was wird passieren. Keiner hat zumindest vorher gefürchtet, dass es so schlimm wurde, wie es dann wurde. Aber sie haben angekündigt, in dieser Zeit auch zu beten. Das macht ja erstmal so, okay. Aber sie haben angekündigt zu beten. Also glauben Sie auch an die Kraft des Gebetes, wenn solche Konflikte da sind?
Absolut. Also wenn ich das nicht glauben täte, wäre ich hier, glaube ich, falsch. Und es hatte eine doppelte schöne Erfahrung, weil wir haben einmal für den G20-Gipfel und das Geschehen in der Stadt gebetet, aber wir haben auch gebetet ganz konkret für die Freiwilligen von bestimmten Organisationen, politischen, auch nichtkirchlichen, die nebenan in einer Uni hier paar Meter von uns weg getagt haben. Und die sind dann an einem Abend gekommen und haben berichtet, was sie für Anliegen in die Politik zurückgeben werden und haben dann nochmal gesagt, das war beim Tagen ein total gutes Gefühl, dass wir wussten, 200 Meter weiter wird für uns während dieser Tagung gebetet. Und dann gab es die Gebete eben für den G20-Gipfel selbst und da gab es mehrere Menschen, die gesagt haben, weil es war hier eine gespenstische Stimmung, wirklich Hubschrauber kreisten über uns, es gab Bannmeilen, es war eigentlich fast das Gespenstische, dass es teilweise so tot war, aber mit so einer Angst belegt. Und Menschen, die hierher kamen und sagten, hier habe ich einen Ort, hier kann ich durchatmen. Und das ist natürlich schöne Rückmeldung, wenn dann auch klar ist, das wird wahrgenommen und genutzt.
Hatten Sie erwartet, dass es so eskaliert, wie es eskaliert ist?
Nein, das haben wir nicht erwartet. Das wurde viel auch noch ja lange hinterher diskutiert, auch in Kirchen, was man hätte anders machen können. Aber erwartet hatten wir das nicht.
Ich würde gerne jetzt nochmal zu Ihrer Person zurückkommen. Sie haben gerade schon gesagt, wenn ich das nicht glauben würde, dann wäre ich hier falsch. Was glauben Sie denn? Also wenn wir das mal ganz persönlich angucken, es gibt die Gebetszeiten über den Tag verteilt hier. Sie glauben an das Gebet, das habe ich jetzt verstanden. Ich habe aus dieser Pariser Szene verstanden, dass Jesus eine Rolle spielt im Vorbild. Wie würden Sie das beschreiben? Woran glauben Sie? Ich weiß, große Frage, aber...
Ja, ich glaube daran tatsächlich, dass das Gebet eine wichtige Kraftquelle ist, auch damit ich mich nicht im Tun verliere. Mennoniten haben einen sehr hohen ethischen Anspruch, sind sehr auf die Bergpredigt bezogen und natürlich komme ich daher und finde, es sollte sich, und das so lebe ich es auch immer, mit dem Tun verknüpfen, aber es braucht auch immer wieder die Kontemplation und die Kraftquelle des Gebetes. Und ich glaube daran, dass da, wo wir einander begegnen und intensiver kennenlernen und wirklich aufeinander hören im Dialog, ob jetzt als Christen und Christin oder auch darüber hinaus, Vorurteile und Ängste abgebaut werden, die uns dann dazu führen können, dass wir miteinander in einem guten Sinne auf der Suche sind, was ist gelungenes Leben und wie geht das? Und dafür einzustehen an so einem Ort, wo ganz viele Menschen aus so unterschiedlichen Kontexten begegnen, das hat was ganz viel mit mir zu tun. Und da muss ich mich gar nicht mühen, sondern das kommt dann so aus mir heraus. Das bin ich, glaube ich, das zu verknüpfen und ins Gespräch zu bringen und zu verbinden.
Sie wollten diese Stelle hier haben, Sie sind hier, wir sitzen hier in der Kapelle, Sie sind die geistliche Leitung dieses Forums, zu der diese Kapelle gehört, hier in der Hafen City. Ja, das ist aber ja eine begrenzte Stelle, das ist ja nicht auf Lebenszeit gewählt und Sie sind noch jung und es gibt immer Pläne und Wünsche. Was wünschen Sie sich denn noch?
Letztes Jahr war ich unterwegs und habe Freunde und Menschen in Kanada besucht. Und in Kanada hat mich fasziniert, dass diese Gruppe der Old Order Mennonites da selbstverständlich, das ist so ähnlich wie Amische, da die fahren da mit Pferd und Wagen. Manche Gefährte sind offen, manche geschlossen. Die Geschlossenen nennen sich Dachwägeli, weil da die Schweizer Tradition durchkommt. Und wie das funktioniert, dass da einmal diese verschiedenen mennonitischen Gruppierungen miteinander leben und das auch sehr multikulturell ist. Und wenn das Leben ein Wunschprogramm wäre, dann könnte ich mir auch vorstellen, zur letzten Phase meiner Berufstätigkeit nochmal mennonitische Pastorin in Kanada zu sein. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Auf jeden Fall merke ich, ich würde gerne wieder in die Gemeinde auch zurück, weil also das ist eine Seite, die mir hier ein bisschen fehlt, sozusagen der kontinuierliche Kontakt mit Menschen. Hier ist es, sind es ganz viele Gruppen, die hineingespült werden und wieder auseinandergehen. Und ich glaube, in die Gemeinde zurück, das wäre schön.
Und wenn jetzt das Leben, ich meine, das Leben ist manchmal ein Wunschkonzert. Sie sind hier, Sie wollten hier sein, Sie sind hier. Manchmal ist es so und manchmal nicht. Wäre das dann auch eine Option, für ein Jahr nach Kanada zu gehen oder einen längeren Zeitraum oder als Pastorin oder gar nicht?
Soweit habe ich ehrlich gesagt noch nicht gedacht und das ist auch gut so, weil jetzt bin ich hier und ich habe manchmal sowieso die Tendenzen zu planerisch zu sein und immer in die Zukunft zu schauen. Insofern ist es auch gut, ganz mit Haut und Haar hier an diesem Ort zu sein und ab und zu sich was zu wünschen.
Corinna Schmidt, ich danke Ihnen, dass Sie sich in diesem Gewusel in dem großen Haus hier die Zeit genommen haben, sich mit mir in die Kapelle zu setzen. Für diese Sendung Menschen und ich wünsche Ihnen, dass wie auch immer, wo auch immer dieser Wunsch, wieder Pastorin zu sein, dann als nächstes in Erfüllung geht und vielleicht in Kanada und vielleicht anderswo, auf jeden Fall so, dass es dann gut ist. Danke für die Zeit, danke Ihnen allen fürs Zuhören und wenn heute nichts Inspirierendes dabei gewesen ist, ehrlich, dann weiß ich auch nicht. Das hier ist so, also ich habe das Gefühl, an so einem Ort von Pionieren zu sein, dass wir die ganze Zeit was lernen können. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Angela Krumpen.